Deutschlandfunk, Kultur heute.
Karin Fischer begrüßt Sie zur Sendung, in der heute die politische Dimension der Kultur ganz im Mittelpunkt steht. Die Zukunft von Berlinale-Chefin Trisha Tuttle ist unsicher. Diverse pro-palästinensische Auftritte auf dem Filmfestival haben höchstwahrscheinlich Konsequenzen. Wir berichten. Die Direktorin des Pariser Louvre trat gestern zurück, Anlass für einen Kommentar zur französischen Museumspolitik. In Baden-Württemberg im Schwoberländle diskutiert der PEN Berlin über den Heimatbegriff, auch das ist Thema bei uns. Und gestern Abend im Berliner Hebbel am Ufer eine Performance mit Podiumsdiskussion über Frauen in der ukrainischen Armee. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat für morgen Vormittag eine außerordentliche Sitzung zur Ausrichtung der Berlinale anberaumt. Die Bild-Zeitung wollte schon heute Nachmittag wissen, dass die Leiterin des Berliner Filmfestivals Trisha Tuttle abberufen werden soll. Grund dafür sei unter anderem die Rede des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Al-Khatib bei einer Preisverleihung. Er hat die Bundesregierung da den Partner Israels beim Genozid in Gaza genannt. Und nicht nur das. Al-Khatib hat den Preis für das beste Spielfilmdebüt gewonnen für seinen Film Chronicles from the Siege über Menschen im Krieg und unter Belagerung. Frage an Wladimir Balzer: Wird der Auftritt von ihm nun mutmaßlich Trisha Tuttle zum Verhängnis?
Das war nicht nur dieser Auftritt, das war sehr viel mehr, was bei dieser Berlinale passiert ist. Offene Briefe, wir haben es ja gehört, darüber haben auch Berichte, Tilda Swinton, Javier Bardem, viele andere mehr, die dort also protestiert haben, dass die Berlinale, die Berliner Spitze vor allem, sich da nicht politisch genug positionieren würde, gerade im Zusammenhang auch des Gaza-Krieges. Es gab so einiges einfach, was im Laufe der Berlinale einfach hochpolitisch war. Und es scheint so zu sein, dass Trisha Tuttle tatsächlich jemand ist, der vielleicht auch unter falschen Voraussetzungen angetreten ist. Sie wollte, so hört man immer wieder, ein Filmfestival leiten, aber keine politische Moderatorin sein. Das war vielleicht ein bisschen zu viel für sie selbst. Und man hört eben auch aus Kreisen, auch wenn das nicht direkt bestätigt ist bisher, dass sie selbst auch aktiv geworden ist und gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Das ist einfach etwas, was ich mir so nicht vorgestellt habe. Und dann gab es natürlich noch, Sie haben es schon erwähnt, Abdallah Al-Khatib, den syrisch-palästinensischen Regisseur, der, glaube ich, bei der Abschlussgala, und es war vielleicht auch der entscheidende Moment, der Schlüsselmoment, dann tatsächlich auch gedroht hat, dass man sich alle merken werde, die gegen die Palästinenser gewesen seien. Daraufhin hatte ja Bundesminister Carsten Schneider unter Protest die Preisgala verlassen. Also da gab es diesen Eklat und das war da vielleicht ein Punkt zu viel, um tatsächlich grundsätzliche Fragen auch an diese Berlinale zu stellen.
Welche Rolle spielt das Foto von Trisha Tuttle im Kreis der palästinensischen Filmcrew, das schon eine Woche früher aufgenommen wurde, auf dem die männlichen Mitglieder des Teams fast alle Palästinensertücher, also Kufia, tragen? Die Bild-Zeitung hat das sofort als Skandal- oder Propagandafoto gelabelt.
Ja, da sah man schon, das ist ja nicht automatisch eine Solidarität von Trisha Tuttle mit einer ganz bestimmten politischen Richtung. Aber man sah natürlich schon, dass sie da drin stand, einfach vielleicht auch mit diesem Team das Foto machen wollte, vermutlich ohne Bad Intentions oder irgendetwas anderes und dann damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Das zeigt schon vielleicht ein geringes, auch politisches Bewusstsein dieser Berlinale-Leitung. Wolfram Weimar war heute zu erleben im Kulturausschuss des Bundestages. Da gab es eigentlich ein anderes Thema, aber natürlich wurde er eben auch darauf angesprochen, auf das, wie er eben auch die Berlinale jetzt in dieser Ausgabe wahrgenommen hat.
Die Aktionen der Aktivisten haben das Klima auf dieser Berlinale vergiftet und haben am Ende dazu geführt, dass wir eine Beschädigung der Integrität unseres Formats leider erleiden müssen. Das bedeutet, wir müssen darüber reden, wie es weitergeht, was wir ändern und wie wir das abstellen für die Zukunft. Das werden wir morgen tun. Inwieweit das jetzt im Konkreten welche inhaltlichen Folgen hat, welche personellen Folgen, da bitte ich Sie einfach um Geduld. Das werden wir morgen in den Gremien beraten.
Aber ich höre eben auch aus Regierungskreisen, dass es um weitem um mehr gehen soll, als nur um die Berlinale Leitung. Um strukturelle Veränderungen könnte es gehen. Da gibt es ja viel mehr Themen. Das Festival hat verloren gegenüber Cannes und Venedig. Der Zeitpunkt Februar gilt als ungünstig. Die Frage des deutschen Films, inwieweit die Berlinale genutzt werden kann als Bühne dafür. Alles Fragen, die auch morgen diskutiert werden, denke ich.
Also eines ist ja klar, pro-palästinensische aktivistische Hassreden gegen Israel wollte Wolfram Weimar auf gar keinen Fall mehr auf der Berlinale sehen oder hören. Er hat sich da seit Beginn seiner Amtszeit sehr deutlich positioniert. Auf der anderen Seite sind ja nun die Filmfestspiele das einzig wirklich international aufgestellte Premium-Festival in Deutschland. das noch dazu als das politischste Festival im Kreis der ganz Großen gilt. Auf diesem Grat, auf dem sich auch Trisha Tuttle bewegen musste, zwischen Meinungsfreiheit von Künstlern, Kulturschaffenden, Regisseurinnen und dem Kampf gegen Antisemitismus. Mit welcher Berlinale Führung kann das denn möglicherweise gelingen?
Ja, es wird schwierig. Also ich vermute, es wird erstmal eine provisorische Führung geben müssen. Denn was ich höre, ist, dass Patricia Tuttle wirklich einen Auflösungsvertrag vorbereitet hat, der eben dann auch ab sofort dann auch gilt, dass sie eben wirklich sofort die Spitze der Berlinale verlässt. Aber nach der Berlinale ist vor der Berlinale. Die nächste muss geplant werden. Womöglich könnte es wieder eine Doppelspitze geben. Das haben wir ja schon mal gesehen, dass man eben die Aufgaben teilt. Eine künstlerisch repräsentative Führung und eine geschäftsführende Führung, um da vielleicht nochmal klar die Rollen auseinanderzuhalten. Das werden wir sehen. Es geht jedenfalls um mehr als nur um die Leitung der Berlinale. Es geht um grundsätzliche Fragen.
Herzlichen Dank, Wladimir Balzer aus unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Die Berlinale-Chefin Trisha Tuttle wird womöglich wahrscheinlich abgelöst. Die Direktorin des Louvre, Laurence Descartes, ist schon gegangen. Die Nachricht erreichte uns gestern Abend. Es war viel zusammengekommen in den Monaten der Dauerkrise in Paris nach dem Juwelenraub, Wassereinbrüche, Personalstreiks, vor kurzem der Verdacht auf massiven Ticketbetrug. Ein Nachfolger ist auch bereits gefunden, der erfahrene Museumsmann und derzeitige Leiter von Schloss Versailles. Christophe Leribaud soll jetzt das weltberühmte Museum sichern und modernisieren. Staatspräsident Emmanuel Macron möchte sein Großprojekt Louvre Neue Renaissance zu einem guten Abschluss bringen. Stefan Detjen, Deutschlandfunk-Korrespondent in Paris, kommentiert und zeichnet das größere kulturpolitische Bild.
Wenn es nach Laurence Descartes selbst gegangen wäre, hätte sie das letzte, quälende halbe Jahr nicht mehr im Louvre miterleben müssen. Die Direktorin des in jeder Hinsicht gigantischen Museums hatte bereits im Oktober letzten Jahres ihren Rücktritt angeboten, Stunden nachdem Einbrecher in einer so spektakulären wie simplen Aktion Kronjuwelen im Wert von knapp 90 Millionen Euro aus dem Schlossgebäude geraubt hatten. Descartes hielt mit dem Rücktrittsangebot ihren Kopf für Probleme und Versäumnisse hin, deren Ursachen weit über ihren Verantwortungsbereich hinaus und hinter den Beginn ihrer Amtszeit vor 4,5 Jahren zurückreichen. Staatspräsident Macron und Kulturministerin Dati lehnten ihren Rücktritt im Herbst ab, weil man Descartes noch als Trümmerfrau brauchte. Sie wurde zunehmend auch zum Sündenbock. Dabei sind die Sicherheitsmängel und Querelen im Louvre nur Teil einer tiefergehenden Misere der staatlichen Kultureinrichtungen in Frankreich. Schon vor dem Raubzug im Louvre war sie auch in anderen Museen auf ähnliche Weise sichtbar geworden. Im Musée du Désert im südfranzösischen Mialet wurden nur wenige Tage vor der Pariser Aktion hunderte Goldkreuzer aus der Sammlung zur Geschichte der Hugenotten gestohlen. Ein Jahr zuvor raubten Einbrecher einen Goldschatz aus dem Nationalen Museum für Naturgeschichte in Paris. Der französische Rechnungshof hatte kurz vor dem Einbruch einen ausführlichen Bericht über die gravierenden Sicherheitsprobleme im Louvre veröffentlicht. Die Mängelliste las sich wie eine Einladung an Kunsträuberbanden, die nicht allein in Frankreich ihr Unwesen treiben. Auch im grünen Gewölbe von Dresden, dem Berliner Bode-Museum, im niederländischen Drenz-Museum und an vielen anderen Orten hat es in den letzten Jahren aufsehenerregende Einbrüche gegeben. Der Kunstraub ist ein internationalisiertes Business, das von den Schwächen staatlicher Kultureinrichtungen und einem globalen Markt für die funkelnde Beute profitiert. In Frankreich aber ist der Zustand der staatlichen Museen auf spezifische Weise das Symptom kulturpolitischer Weichenstellungen in der zu Ende gehenden Ära Emmanuel Macrons. Sie lassen sich nicht allein durch die prekäre Lage des französischen Staatshaushalts erklären, sondern sind auch Ausdruck eines neoliberalen Grundverständnisses, das die Aufgaben staatlicher Museen als Bewahrer des kulturellen Erbes anerkennt, zugleich aber darauf setzt, die Dynamiken des privaten Unternehmertums in der Kultur zur Entfaltung zu bringen. Die glänzende Kehrseite der maroden Substanz staatlicher Museen ist in Frankreich der Boom privater Kunst- und Kulturinstitutionen. Der Publikumsmagnet in Paris ist dieser Tage die zu Ende gehende Ausstellung des Gesamtwerks des deutschen Malers Gerhard Richter in der privaten Fondation Louis Vuitton. Die Fondation Cartier mit ihrem Leiter Chris Dercon, der zuvor die staatliche Tate Modern in London und die Volksbühne in Berlin geleitet hatte, erhebt den Anspruch, die Kunst der Gegenwart zu kartografieren. In der alten Handelsbörse im Zentrum von Paris hat die Stiftung des Luxusgüterunternehmens Pinault ein Museum für moderne Kunst eingerichtet, das Centre Pompidou ein paar Schritte entfernt, einst Ausdruck eines Selbstverständnisses französischer Staatspräsidenten als Garanten staatlich eingerichteter Räume für eine freie und dynamische Entfaltung der Gegenwartskultur, bleibt über Jahre für Renovierungen geschlossen. Auch das Palais de Tokio soll wegen Sanierungsmaßnahmen für längere Zeit zumachen. Mit Christophe Leribaud hat der Élysée schnell einen international renommierten Nachfolger für Descartes benannt, der den Louvre aus der Leitung der Graphischen Sammlungen ebenso kennt wie andere bedeutende Museen. Er wird sich weiter als Krisenmanager bewähren müssen. Zu hoffen ist nicht zuletzt, dass die Neubesetzung an der Spitze des Louvre im kommenden Jahr nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich und einem möglichen Sieg der Rechtsextremisten einen einfachen Zugriff auf die Position erschwert. Dann nämlich stünde die nächste kulturpolitische Neuorientierung in Gestalt einer nationalreaktionären Rolle rückwärts bevor.
Der Kommentar von Stefan Detjen zu den Verhältnissen im Louvre und in der französischen Museumspolitik. Im Spätsommer 2024 hatte die Schriftstellervereinigung Pen Berlin in Sachsen, Thüringen und Brandenburg viele Diskussionen organisiert, in denen vor allem das Publikum zu Wort kam. Das wird man ja noch sagen dürfen, hieß die Reihe. Im Vorfeld der Landtagswahlen ging es um die Meinungsfreiheit. Die Gespräche waren streitbar und sie waren fruchtbar. Es ging auch ums Zuhören, eine Übung in Debattenkultur. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stehen im März Landtagswahlen an. Größere Stimmengewinne für die AfD sind nicht ausgeschlossen. Und diesmal hat der Pen Berlin Gespräche über Heimat organisiert. In 41 Veranstaltungen wird derzeit zwischen Konstanz und Koblenz die Frage diskutiert, ist das noch bzw. schon mein Land? Bekannte Autorinnen und Autoren sind auch wieder dabei, von Theresia Walser über Feridun Saimolu bis Heinz Bude. Und das Publikum soll ausdrücklich mitreden. Christian Gambert hat zwei Veranstaltungen in Tübingen und Esslingen für uns besucht.
Wer sagt, Deutschland ist mein Land?
Ja, wer sagt das, noch oder schon? Verblüffend viele halten Deutschland noch für ihr Land, wenngleich mit viel Kritik und spürbarer Distanz. Der Berliner Autor Jens Biski hatte auf dem Tübinger Podium keine Lust auf ständige Bekenntnisse zur Republik, die habe er schon in der DDR nicht gemocht. Biski wollte Heimat nach vorn denken, in die Zukunft hinein. Wie genau, sagte er nicht. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer dagegen weiß, wo er daheim ist, im Schwäbischen.
Da, wo ordentlich gesprochen wird, Ministerpräsident, Oberbürgermeister, da fühle ich mich daheim.
Der Altersdurchschnitt des Publikums lag deutlich über dem Renteneintritt. Dennoch kamen von dort vor allem grüne Ansichten. Man wolle den Planeten als Heimat begreifen, allen Menschen ein Heimatgefühl geben, Essen sei Heimat, die Kindheit. Man plauderte eine Stunde lang wenig strukturiert vor sich hin, bis es Boris Palmer zu viel wurde und er zum eigentlichen Anlass des Abends kam. Die AfD mache zu viele Punkte, man müsse über Migration reden, weil viele ja eine neue Heimat suchten, andere ihre Heimat aber dadurch gefährdet sähen. Wenn, wie er es erlebt habe, am Tübinger Bahnhof 20 junge Männer aufeinander eindreschen, von denen keiner Deutsch spreche, dann fühle er sich nicht zu Hause.
Und da entsteht in mir das Gefühl, so stelle ich mir meine Heimat nicht vor.
Die Moderatorin verwies auf prügelnde Glatzen am Leipziger Hauptbahnhof. Palmer antwortete mit Zahlen. Zehnfache Überrepräsentation der Syrer, Afghanen und Iraker in der Gewaltstatistik bei stark steigender Zahl der Gewalttaten seit 2015. Der Staat müsse eingreifen. Das grün-alternative Publikum dagegen sprach von den traurigen Augen der Migranten in der Straßenbahn oder von Grillplätzen, die Deutsche meiden, sobald Ausländer auftauchen.
Ich fühle mich unwohl, wenn ich unter Betrunkenen bin, unter Besoffenen, ob die jetzt Deutsch sprechen oder Arabisch oder Gott weiß was.
Ein älterer Herr meinte, viele Menschen aus Nahost könnten sich schon wegen der deutschen Gaza-Politik hier nicht integrieren. Eine Frau berichtete, sie sei mit ihrer Familie aus Hamburg geflohen, weil dort Anarchie und Gewalt herrschten, und bezeichnete sich als Binnenflüchtling in Schwaben. Das Gefühl, dass migrationspolitisch etwas aus dem Ruder gelaufen sei, wurde aber immer wieder gekontert mit dem Wunsch, niemand dürfe diskriminiert werden, man müsse allen eine neue Heimat bieten. Linksalternative Stimmung auch im Kulturzentrum Komma in Esslingen, das Publikum eher gewerkschaftlich geprägt. Der Kölner Fernsehjournalist Georg Restle auf dem Podium wollte statt einer Heimat für sich eher Weltbürgertum in Anspruch nehmen, was aus dem Publikum sofort als Luxushaltung kritisiert wurde. Die Autorin Jovana Reisinger machte Werbung für ihre sehr schrägen Heimatfilme und gab dann zu, das wabernde Vage mache den Heimatbegriff verfügbar für politische Zwecke. Auch Restle attackierte das Rückwärtsgewandte.
Ein Problem von Heimat, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist ja immer auch dieses Gestrige. Dieser Verweis auf, früher war ja alles irgendwie besser, früher waren die Bergseen reiner.
Aus dem Publikum kamen die schon vertrauten positiven Heimatstichworte. Landschaft, Sprache, Freundeskreis, die Kneipe, sogar der Sportplatz. Der sei auch Heimat für Migranten. Man müsse den Heimatbegriff den Blauen wegnehmen und inklusiv gestalten. Restle plädierte für Verfassungspatriotismus und wollte einen Blick für die bewahrt wissen, die aus Not gekommen seien und sich nicht zugehörig fühlen. Eine Frau aus Bosnien hatte in Esslingen eine neue Heimat gefunden, eine andere, die von Esslingen ins benachbarte Plochingen gezogen war, fühlte sich dort schon in der Fremde. Man pries das Multikulturelle, aber über ein kollektives Brainstorming kam auch diese Veranstaltung nicht hinaus. Dass der Islam ein Problem sein könnte und die Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge begrenzt sind, scheint der Recherchejournalist Georg Restle noch gar nicht gehört zu haben. Einer der Moderatoren ließ das Esslinger Publikum ohne Scham auf der Schwäbischen Eisenbahne singen. Ob das zur Emanzipation des Heimatbegriffs beiträgt?
Christian Gampert berichtete über zwei Diskussionen im Rahmen der Gespräche über Heimat des PEN Berlin in Baden-Württemberg. Der Krieg in der Ukraine aus weiblicher Perspektive in einer Solo-Performance am Berliner Theater Hebbel am Ufer. Das war eines der Kulturprojekte am gestrigen 4. Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Die polnische Regisseurin Magda Specht arbeitet seit damals an der Schnittstelle von Theater und investigativer Recherche. In der Performance Spy Girls von 2024 hat sie auf Dating-Apps recherchiert, um Informationen über russische Soldaten zu gewinnen. Mit dem Projekt She Stands in the Middle of the Battlefield dokumentiert sie nun die Erfahrungen einer Künstlerin, die freiwillig in der ukrainischen Armee kämpft. Eberhard Spreng hat die Performance gesehen und bei der anschließenden Podiumsdiskussion zugehört.
Einige Perkussionsinstrumente, eine kleine Spielzeugdrohne, eine Performerin und hinter ihr eine Videoleinwand. Auf der ist eine junge Frau zu sehen, die durch Wälder streift, unter Betonbrücken ausharrt, mit einem Armeerucksack hantiert. Sie repräsentiert symbolisch Lastivka, eine junge Theatermacherin, die freiwillig in der ukrainischen Armee dient.
The one who asks questions.
Wer Fragen stellt, arbeitet mehr und schläft weniger. Zeige nie Schwäche. Wenn du als Frau im Militär Erfolg haben willst, dann musst du besser sein als ein Mann. Stehe nicht, wenn du sitzen kannst. Sitze nicht, wenn du liegen kannst. Bleibe nicht wach, wenn du schlafen kannst.
Don't stay awake when you can sleep.
Lastivka ist bei ihrem Eintritt in die Armee in eine miese Einheit geraten. Mit einem Kommandanten, der die Ideen der klugen Frau mit sinnloser Gewalt beantwortet. Ganz so, wie es in der Sowjetarmee einst üblich war. Erst später gelingt ihr die Versetzung in eine andere Einheit und der Aufstieg in der Armee. Ganz anders als mit krassen Videos von der Front, die in sozialen Netzwerken die Runde machen, sucht die Performance She Stands in the Middle of the Battlefield nach unspektakulären Wegen, vom Kampf innerhalb des Kampfes zu erzählen, von einer Emanzipation unter Beschuss. Die ukrainische Schriftstellerin Katerina Mischtschenko beim anschließenden Podiumsgespräch.
This is an example how Ukraine.
Die Performance ist ein Beispiel dafür, wie die heutige Ukraine funktioniert. Dort gibt es noch diese Inseln des sowjetischen, gewalttätigen und brutalen Irrsinns, also alles, was wir hinter uns lassen wollen. Und daneben gibt es progressive Inseln mit europäischen, demokratischen Werten. Katharina Mischenko blickt auch noch einmal zurück auf die Zeit vor dem Euromaidan, der russischen Invasion der Krim und dem Angriff auf den Donbass von 2014.
What you are describing about the Soviet army, it was
die Armee war der Grund, warum sich so viele Männer vor etwa 15 Jahren weigerten zu dienen. Mit Bestechung oder auf anderen Wegen dem Wehrdienst zu entgehen, war völlig normal. Es wurde auch als Akt des Widerstandes verstanden. Deshalb war die Ukraine zunächst auch gar nicht auf eine russische Invasion vorbereitet. Der Abend im Hebel am Ufer entfaltet ein in sich widersprüchliches Bild einer Gesellschaft in Uniform, deren Rollenbilder sich in 4 Jahren Krieg wandeln. Die übergroße Mehrheit in der Armee sind heute ehemalige Zivilisten, darunter Maidan-Aktivistinnen und Aktivisten. Zahllose Künstlerinnen und Künstler starben bereits an der Front. Über die Rolle des Theaters auf einem Kontinent unter russischer Bedrohung sagt die polnische Regisseurin Magda Specht. In einer Welt der Propaganda, Desinformation, Trolling, Hate Speech, Polarisierung und anderer Formen des hybriden Krieges ist es unsere Aufgabe zu bezeugen, niederzuschreiben und zu archivieren, was in der Ukraine passiert. Denn Russland tut alles, um seine Kriegsverbrechen zu verschleiern. Paradoxerweise muss das Theater jetzt zum Wahrheitslabor werden, das uns zeigt, wie wir uns in postfaktischen Zeiten orientieren können. Das ist die historische und zivilisationsgeschichtliche Dimension der Ukraine-Unterstützung. Auch Katharina Mischenko geht es darum, dass der Westen nicht auch noch der Gewalt verfällt. Der große Schatten des Faschismus, der heute über die Ukraine fällt, bewegt sich nach Westen weiter. Das ist ein Momentum, das wir stoppen müssen. Wenn wir uns das aus der Ferne anschauen, wie einen apokalyptischen Film, der in der Ukraine spielt, dann haben wir das Rendezvous mit der Geschichte verpasst. Es findet hier und jetzt statt. Der Kampf um Gleichberechtigung von Lastivka und all der anderen Frauen innerhalb der ukrainischen Armee ist ein Testfall für Emanzipationsprozesse. Er hat auch Beispielcharakter für das westliche Europa.
Eberhard Spreng über eine Performance und Diskussion am Berliner Hebel am Ufer. Beim Preis der Leipziger Buchmesse ist die Shortlist bekannt gegeben worden. Autorinnen dominieren die Auswahl. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Nach der Jury-Vorauswahl sind im Bereich Belletristik noch 4 Frauen und ein Österreicher im Rennen. Helene Bukowski und Debütromanautorin Elli Unruh, erneut Anja Kampmann und Katharina Poladjan sowie Norbert Gstrein. Ihre Romane handeln von Kasachstan, Österreich oder auch der Hamburger Reeperbahn zur Nazizeit. Der Preis der Leipziger Buchmesse würdigt auch Übersetzungen und Sachbücher. Da finden sich auf der Shortlist mehrere Bücher über NS-Verbrechen und eines über die englische Renaissance. Für die heute veröffentlichten 15 Plätze gab es insgesamt 485 Bewerbungen. Zu Beginn der Leipziger Buchmesse am 19. März werden die Auszeichnungen verliehen. Die Preisgelder summieren sich auf 60.000 Euro. Die französische Komponistin Eliane Radic ist tot. Sie galt als Pionierin der elektronischen Musik. Vor allem arbeitete sie mit Synthesizern. Was sie ausmachte? Eine radikale Gelassenheit. Radics Antwort auf Reizüberflutung lautete Kontemplation. Als studierte Pianistin, Jahrgang 1932, kam sie in Kontakt mit der Musik konkret. Über experimentelle Tonband- und Feedback-Techniken kam Eliane Radic in den USA dann zu Synthesizern. Ein typisches Beispiel für ihr Werk. In den 20 Minuten des Stücks Occam 5 ändern sich Klänge minimal, aber permanent. 30 Jahre lang hat sie ausschließlich mit dem Synthesizer Arp 2500 gearbeitet, im Hintergrund zu hören. Der Grund für die enge Bindung von Eliane Radic an dieses Instrument sei ein spezieller Klangcharakter. Sie nannte ihn Stimme. Analoge Oszillatoren in den Schaltungen sorgten dafür, dass nicht der Eindruck entsteht, dass hier Klänge künstlich fabriziert werden. Ihre meditativen Klangexperimente schätzen auch ihre Komponistenkollegen Philipp Glass und Steve Reich. Inspirieren ließ sich Eliandra Diek gerne von der Welt des Meeres und vom Buddhismus. Sie starb vorgestern mit 94 Jahren in Paris. Und eine Kultfigur des sowjetischen Kinos ist tot. Natascha Klimowa war die Schneekönigin im Märchenklassiker von 1967. Ihr stechender Blick galt in dem Film den Kindern Kai und Gerda. Ihre eisigen Augen und stoische Boshaftigkeit beeindruckte auch in den Kinos und im Fernsehen der Deutschen Demokratischen Republik, wo die Schneekönigin Kult war. Klimowa starb heute im Alter von 87 Jahren. In Murom, das ist 300 Kilometer östlich von Moskau.
Danke, Henning Hubert. Und das war Kultur heute. Gleich nach uns die Nachrichten und dann die Information am Abend. Darin unter anderem Kanzler Merz in China und Trumps Rede zur Lage der Nation. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.